Guten Morgen, liebe Insert Moin Hörer. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist die wahrscheinlich bassigste Rauchstimme des Spielejournalismus, der Markus Grundmann. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin eine bassige Rauchstimme.
Ja, du hast, ich finde, eine sehr rauchige Stimme, aber ich meine das eher als Kompliment und nicht als, irgendwie Nachteil oder sowas. Da hört man gerne zu, finde ich.
Schön.
Wir wollen heute reden über ein Spiel, das heißt The Fall. Und als ich das im Vorfeld gesucht habe und mich ein bisschen darüber zu informieren, habe ich festgestellt, es ist denkbar der schlimmste Name, den man sich aussuchen kann, wenn man ihn googeln will. Es gibt nämlich einen Film, der so heißt, es gibt eine Serie, die so heißt und es gibt ein anderes Spiel, was so heißt, nämlich The Fall, Last Days of Gaia. Das ist irgendwie schon 10, 15 Jahre alt und irgendwie so ein Diablo-Klon oder so. Also das heißt denkbar schlechte Voraussetzungen eigentlich, wenn man über dieses Spiel stolpern will. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Kritik vielleicht auch an den Entwicklern, dass das irgendwie ein bisschen untergeht, habe ich das Gefühl. Die PC-Version kam schon im letzten Frühjahr raus, vor ein paar Monaten dann die Wii U-Version. Die hast du, glaube ich, gespielt, ne?
Ja, richtig.
Hast du auch für Eurogamer dann getestet,
ne? Genau.
Genau, so bin ich nämlich dann drauf gekommen, dass man dich da einladen könnte. Ich habe es jetzt ganz frisch auf der PS4 gespielt, also die Xbox One und die PS4-Version, die kam jetzt ganz frisch vor wenigen Wochen oder Tagen, also auf jeden Fall ist noch nicht so lange her raus. Markus, The Fall, als was würdest du das denn jetzt beschreiben, wenn du das mal in so einem 30-Sekunden-Elevator-Pitch irgendjemand erklären müsstest?
The Fall ist ein Adventure, das sich steuert wie ein Metroidvania 2D-Spiel mit einem Science-Fiction, einem sehr dunklen Science-Fiction-Szenario, würde ich sagen.
Mhm. Ich habe mich so ein bisschen an The Swapper und Limbo erinnert gefühlt.
Ja, in der Tat. Also das hat Parallelen zu beiden, zu Limbo vor allen Dingen, den Artstyle, würde ich mal sagen. Also es ist alles sehr schwarz und es gibt wenig Licht und es gibt wenig Farben insgesamt. Und die größten Parallelen zu The Swapper sind wahrscheinlich ist wahrscheinlich so ein bisschen die Rätselarchitektur, die es hat. Wobei es deutlich Point-and-Click-Adventure-mäßigere Rätsel sind, ohne dass man pointed and clicked sozusagen.
Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, wie die Steuerung auf der Wii U sich dann unterscheidet von der am PC möglicherweise, obwohl ich da nur spekulieren kann, weil ich es da nicht gespielt habe.
Ich auch nicht.
Und an der Controller-Steuerung, die dann auch noch wahrscheinlich mal ein bisschen anders ist als die Wii U Gamepad-Steuerung. Genau, also wir haben jetzt schon so quasi die, ich weiß nicht, ob es Inspirationsquellen waren, aber man fühlt sich schon beim Spielen so ein bisschen dran erinnert, wenn man eben das Swapper und Limbo kennt. Und ja, Adventure trifft's ganz gut, ne? Weil man tatsächlich sehr viel so kleine Umgebungsrätsel lösen muss. Man muss die richtigen Gegenstände an der richtigen Stelle einsetzen, um im Spiel voranzukommen. Aber der Clou ist, dass man im Prinzip eigentlich, man spielt eigentlich einen Raumanzug. Die Story ist folgende. Der Astronaut, ich nehme an, dass es ein Astronaut ist, ne?
Davon ist auszugehen, ja.
Okay, also er wird, glaube ich, immer Pilot einfach genannt oder sowas.
Ja, also Pilot des Anzugs, in dem er steckt, sozusagen.
Genau. Der ist irgendwie, das wird nicht erklärt, im Weltall abgestürzt und stürzt auf einen fremden Planeten. So, und er hat eben diesen Anzug an, der künstliche Selbsterhaltungsmaßnahmen hat. Und da ist eine künstliche Intelligenz drin, also ein Computer mehr oder weniger, der aber auch autark Entscheidungen treffen kann und der eben dafür sorgt, dass er diesen Piloten am Leben erhält. Und nach dem Absturz ist der Pilot bewusstlos und deswegen übernimmt die Anzug-KI quasi die Kontrolle und sorgt eben mit Lebenserhaltungs- und Rettungsmaßnahmen dafür, weil sie das so als ihre Aufgabe sieht, diesen Piloten am Leben zu erhalten. Und so fängt das Spiel an. Wie geht's dann weiter?
Es geht dann im Prinzip dadurch weiter, dass man feststellt, dass zahlreiche Funktionen von diesem Anzug deaktiviert sind und dass der Anzug, den man da steuert, ganz viele Rechte nicht hat, also zum Beispiel keine Waffen einsetzen darf. Und dann kommt so ein bisschen eine philosophische Komponente ins Spiel. Das heißt, man muss dann versuchen, diesen Anzug in Situationen zu manövrieren, in denen bestimmte Fähigkeiten zwangsläufig notwendig sind, zum Beispiel der Einsatz der Waffe eben. Und dadurch kann man dann nach und nach die Funktionen von diesem Anzug reaktivieren. Und zwischendurch löst man mehr oder weniger klassische Point-and-Click-Rätsel, also kombiniert Gegenstände miteinander oder mit der Umwelt.
Aber auf doch eine etwas heruntergebrochene Art und Weise, weil man hat ja nicht so ein gigantisches Inventar mit 200 Gegenständen, wo man alles einsammelt und dann schauen muss, sondern im Regelfall 4, 5 Gegenstände hat man maximal dabei. Also das
ja, also es ist jetzt nicht vergleichbar mit klassischen LucasArts-Geschichten oder so. Mhm. Eher mit modernen, einfacher gehaltenen Adventures. Wobei ich mich dann doch tatsächlich wieder an alte LucasArts-Adventures zurückerinnert gefühlt habe. Und das liegt an der Art und Weise, in der man Gegenstände findet in der Umgebung.
Oha, also, führ mal aus.
Naja, du musst ja, um bestimmte Gegenstände, die dort existieren in dieser Welt, zu highlighten überhaupt erstmal auf dem Bildschirm, musst du die Gegend scannen mit deiner Taschenlampe. Und das hat sich für mich ziemlich angefühlt wie so früher in Indiana Jones 3 oder so, das Absuchen des Bildschirms mit dem Mauszeiger. Also wo man so versucht hat, über jeden Pixel zu fahren, um zu sehen, ob das ein Hotspot ist oder nicht.
Man läuft schon relativ oft etwas planlos rum und sucht und sucht und sucht und dann stellt man halt fest, ach, da oben wäre noch was gewesen, da habe ich jetzt vergessen hinzuleuchten und da wäre der entscheidende Interaktionspunkt gewesen, um den Gegenstand einzusetzen oder da ist das entscheidende Puzzlestück, was mir noch gefehlt hat. Also ja. Jetzt weiß ich, was du meinst, dass man da eben doch das Gefühl hat, man muss eben vielleicht nicht pixelgenau, aber doch sehr oft einfach diese ganzen Umgebungen sehr genau absuchen. Ja, das stimmt. Das ist teilweise ein bisschen komisch.
Man macht das durchaus in jedem Bildschirm so. Also es ist jetzt nicht ein Bildschirm mehr unterteilt, aber ich habe mich durchaus dabei ertappt, dass ich also einen Bildschirm weit gegangen bin und dann eben alles untersucht habe mit der Taschenlampe und dann einen weitergegangen bin und das Gleiche nochmal getan habe. Und erschwerend hinzu kommt ja, dass die Umgebung eben so dunkel ist und so grau, schwarz alles. Und das heißt, Gegenstände heben sich jetzt da auch nicht besonders hervor normalerweise.
Wenn wir dann schon bei der Steuerung sind, dann lass uns da gleich mal im Detail drüber reden, weil das ist auch so ein bisschen mein größter Kritikpunkt an einem Spiel. Auf der PS4 mit dem Controller fand ich die Steuerung teilweise extrem fummelig, weil, um es mal zu erklären, also man steuert die Figur mit dem linken Stick und mit dem rechten Stick legt man quasi die Leuchtrichtung, nenne ich es jetzt mal, also quasi die Blickrichtung der Figur der Taschenlampe fest. Aber man kann da wirklich 360 Grad in alle Richtungen nach oben, unten leuchten. Und wenn man dort was in seinem Blickwinkel hat, dann ist dort ein Interaktionspunkt. Und dann muss man die rechte Bumper-Taste oben drücken, die Schultertaste, und dann erscheint ein kleines Interaktionsmenü, was dann sowas heißt wie irgendwie Network Interface aktivieren. Das ist quasi deine, ich nenne sie mal so, WLAN-Funktion. Da kannst du halt als Roboter dich mit anderen elektrischen Entitäten in diesem Spiel verbinden und kannst dann dort mit denen interagieren oder sprechen. Dann gibt's normal drücken, also benutzen, und es gibt nochmal ein Untermenü, wo dann die ganzen Punkte aufgehen. Und also wie oft ich da mich irgendwie verklickt habe oder gesagt habe, so, wenn ich einen Schalter vor mir sehe von einem Aufzug, wieso kann ich nicht einfach hingehen und X drücken, damit er den drückt? Warum muss ich dann erst da mit der Taschenlampe draufleuchten, muss dann das Interaktionsmenü halten und dann noch in dem Interaktionsmenü in den richtigen Unterpunkt mich manövrieren? Das fand ich irgendwie extrem merkwürdig.
Das ging mir ganz genauso. Die Steuerung ist auf der Wii U im Übrigen die gleiche. Also man hat halt das Ganze eben auf diesem Wii U Gamepad. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist es schon wieder ein bisschen her, ist das Bild auf dem Pad einfach gespiegelt. Also es gibt jetzt keine besonderen Wii U Funktionen oder so.
Ach so, okay. Ja, schade. Ich hätte gedacht, auf der Wii U wäre es dann mit dem Pad wirklich so, dass man vielleicht mit dem Stick, also mit dem Stylus auf dem Pad irgendwie Sachen andrücken kann oder sowas. Wenn man zum Beispiel auf dem Monitor sieht, da oben ist jetzt ein Knopf und dann drücke ich halt den oder gleich mit dem Finger irgendwie oder so.
Ja, das wäre toll.
Ist so, okay, ist aber schade. Chance vergeben, ja. Jetzt haben wir schon irgendwie über diese Roboter-Sachen geredet. Ich habe mich, weil diesen Roboter, den du spielst, mir ist jetzt der Name entfallen, der hat sogar quasi so einen technischen Begriff, wo er sich immer vorstellt.
Ja, der heißt, Moment, jetzt muss ich selber wieder nachgucken. Also, der heißt Arit. Das Arit ist irgendwie Abkürzung für irgendwas, aber ja, artificial irgendwas.
Genau, also das ist im Prinzip kein Name, sondern das ist im Prinzip einfach nur die Bezeichnung für diesen Robotertyp, für diese Klasse. Und so stellt sie sich, also ich sage immer sie, weil es eine Frauenstimme ist und deswegen verbinde ich da immer ein sie mit. Und die hat eben diese drei Regeln, die sie nicht brechen darf. Und ich fand das total interessant. Mich hat das an diese, sagen dir diese Grundregeln der Robotik was?
Diese Asimovschen Robotergesetze.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ich habe die auch nicht auswendig, deswegen habe ich mir die nochmal aufgeschrieben. Aber das sind halt solche Sachen wie, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass an einem anderen menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
Genau.
Ein Roboter muss dem ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Also das heißt so Regeln, die auch so einen Zirkelbezug haben, mit denen dann irgendwie so gewisse, ich will nicht sagen die 7 Gebote oder so, die 10 Gebote, aber so doch die Grundregeln werden da so ein bisschen festgelegt. Und daran hat mich das sehr erinnert und auch an diese ganzen philosophisch-moralischen Sachen, die dann da dran hängen. Insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass der Roboter ja einen Mensch hat, den er beschützen muss in sich drin, ne?
Definitiv. Also ich glaube, das ist kein Zufall. Das ist daran schon sehr stark angelehnt. Darum geht's ja eben, dass man jede kleine Fähigkeit, die man irgendwie hat, erst sozusagen durch irgendeine Handlung im Spiel moralisch rechtfertigen muss nahezu. Also ich könnte jetzt in dem Spiel nicht einfach rumballern, sondern ich muss irgendwie eine Begründung haben dafür. Ansonsten kann ich es nicht. Und erst dann wird diese Fähigkeit aktiviert.
Also das fand ich total geil, weil einfach da ergeben sich auch so Fragen wie, was ist ein Menschenleben wert? Oder ist halt dieses Menschenleben, was da drin ist in dem Roboter, mehr wert als anderes Leben in dieser Welt? Also
ja.
Darf zum Beispiel diese künstliche Intelligenz, darf die ein Tier umbringen, um ihren Piloten, also wer der bei ihr an Bord ist, mehr oder weniger, darf die das machen, um den zu schützen oder sowas. Also das sind ja alles so philosophisch-moralische Fragen, die sich da ergeben und die ich mir dann selber auch als Spieler immer gestellt habe. Oder ich finde das halt total geil eingebaut, dass du, also wir können ja mal ein Beispiel bringen, das ist jetzt nicht so ein Mega-Spoiler, aber die darf sich zum Beispiel, die hat eine Unsichtbarkeitsfunktion, die darf sie aber halt nicht aktivieren von sich aus, die ist gesperrt. Das darf nur quasi ein menschlicher Bediener dieses Roboters machen. Also muss sie das, oder beziehungsweise du als Spieler, muss die Figur in eine Situation bringen, wo diese Unsichtbarkeit unabdingbar fürs Überleben des Piloten ist. Und dann darf sie quasi ihre eigene Prozessorroutine oder was weiß ich was, die darf sie überschreiben, damit sie diese Fähigkeit für sich selbst freischaltet. Und sie muss das dann auch immer irgendwie rechtfertigen, dass sie das jetzt in dem Fall gemacht hat, weil das die letzte Möglichkeit war, um den Piloten am Leben zu erhalten. Und habe ich irgendwie erst überhaupt nicht verstanden, was das soll mit diesem komischen Untermenü, weil das auch alles in so komischen ASCII-Zeichen gehalten ist und da war ich etwas verwirrt. Aber in dem Moment, als es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist, warum gewisse Fähigkeiten in die Mühe gesperrt sind, fand ich es total geil.
Ja, das ist wirklich schön, tatsächlich. Und das ist, es unterstreicht eben die Tatsache, dass dieser Anzug für sich selbst gar nichts tun kann und dass dieser Anzug auch nicht wert ist. Also es gibt nichts wert ist. Es gibt auch so eine andere Szene im Spiel, bei der man einen anderen Anzug trifft, der irgendwie beschädigt ist und der dann sozusagen vor den Augen des Spielers sein Leben aushaucht, wenn man das eben Leben nennen kann. Und da wird es auch unterstrichen, dass eben diese künstliche Intelligenz überhaupt nichts wert ist und dass sie nur dazu dient, den Menschen im Inneren dieses Anzugs zu dienen in irgendeiner Form.
Das finde ich auch wieder total geil, weil die haben ja auch so eine ganz kalte, bestechende Logik irgendwie, ne? Also du triffst diesen anderen KI-Anzug und bei dem ist der Insasse tot.
Der ist gekreuzigt im Übrigen, dieser andere KI-Anzug.
Genau, da kommen dann, glaube ich, nochmal irgendwelche religiösen Sachen rein, die ich entweder nicht verstanden habe oder sie waren merkwürdig. Also das hat mich nicht so ganz erschlossen, was das mit diesen Kreuzen immer wieder sein soll, die da auftauchen. Hast du das verstanden?
Nee, das habe ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Hintergrund hatte oder ob das nur eben besonders drastisch wirken sollte, da bin ich mir nicht sicher.
Okay, ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendeine tiefere religiöse Symbolik drin oder irgendwas, eine tiefere Botschaft, die sich mir jetzt einfach so nicht erschlossen hat. Aber
das weiß ich nicht.
Okay, so, und dann reden diese zwei Roboter miteinander und der andere hat aber noch eine Energiezelle und die brauchst du. Und dann sagt halt deine KI eiskalt zu dem anderen so, ja, ich werde dich danach jetzt deaktivieren, um deine Energiezelle zu nehmen. Und dann antwortet der andere Roboter so, ja, das ist die einzig logische Handlung in dieser Situation. Und also er stimmt quasi seinem eigenen Tod oder Ableben zu, weil er selber in seiner eiskalten Logik berechnet und versteht, dass das Sinnvollste ist, was der andere Roboter mit ihm machen kann. Mhm. Und er halt einfach sagt, ja, ich habe keine Bestimmung mehr, mein Pilot ist quasi gestorben und deswegen natürlich lasse ich mich jetzt abschalten, weil der andere will meine Energiezelle haben. Und das fand ich halt so, das hat mich sehr an den Hal aus Kubricks 2001 und sowas erinnert, der ja auch so eine ganz klare, nüchterne, berechnende Logik hat, die man oft als Mensch, weil da halt immer irgendwelche moralischen Fragestellungen mit reinkommen, die wirkt halt immer befremdlich auf dich als Mensch. Aber wenn man eigentlich mal das alles wegnimmt, ist es eigentlich nüchterne Logik, ne?
Das wollte ich jetzt auch sagen sogar. Also man, das wird auch unterstrichen durch die Sprachausgabe. Du hast jetzt immer sie gesagt zu diesem Roboteranzug. Das liegt daran, dass es eine weibliche Stimme ist. Und die kann man sich tatsächlich ein bisschen vorstellen wie den Hal in Odyssee im Weltraum. Also redet sehr, sehr steril und immer im gleichen Tonfall. Und es unterstreicht eben diese kühle, super technokratische, super logische Atmosphäre sehr gut.
Ja, Hammer. Und überhaupt von der Atmosphäre her, also es ist zwar optisch nicht imposant, also man hat wirklich nur so 2D-Ansichten und alles in relativ heruntergedimmten Farben und größtenteils ist sie alles schwarz und grau maximal, aber sie arbeiten ganz viel mit so metallischen Klängen, weil man auch später mal in so einer Roboterfabrik ist und das hat dann so eine ganz komische musikalische Untermalung, die fast schon für so eine unangenehme Gänsehautatmosphäre sorgt, mit ganz, ganz geringen und einfachen Mitteln. Ne?
Ja, man muss auch dazu sagen, dass dieser Planet, auf dem man sich da befindet, dass da irgendwas im Argen ist und dass das auch zu tun hat mit anderen Robotern auf diesem Planeten und aber auch biologischen Lebewesen sozusagen. Also man findet zum Beispiel ganz am Anfang auch so einen Haufen toter Roboter, die da rumliegen und das, man weiß nicht so richtig, was da passiert ist und irgendwelche komischen Viecher, die da durch die Gegend hüpfen. Und Ziel ist es auch so ein bisschen, nicht nur sich selbst zu retten, sondern natürlich auch rauszufinden, was auf diesem Planeten geschehen ist.
Das gehört auch dazu und man trifft dann auch ja eine andere, ich nenne es mal größere KI, ohne jetzt was zu spoilern. Und also mich hat das Spiel wirklich in jeder Sekunde, bis auf die nervige Steuerung, schon dann irgendwie immer angetrieben, weil ich das alles so faszinierend fand, was sie da machen und auch was sie erzählen. Und wenn man da mal mehr drüber nachdenkt, was das alles bedeutet, diese philosophischen Fragestellungen, die wir schon angesprochen haben. Nur vom Gameplay, bist du öfter mal hängen geblieben? Also ich hatte schon so Momente, wo ich dann schon wirklich 10 Minuten, Viertelstunde, teilweise eine halbe Stunde nicht mehr weiterkam. Und
Ich bin häufiger mal hängen geblieben, ja. Ich habe auch zwischendurch mal nachgeguckt tatsächlich, dann weil es mich genervt hat, dieses ewige Abgesuche mit der Taschenlampe. Und das ist eine Riesendiskrepanz in dem Spiel, finde ich, wirklich die wahnsinnig interessante Geschichte. Also das ist ja wirklich Science-Fiction, wie es besser nicht geht halt. Also es ist Zukunftsszenario mit philosophischen Fragen im Hintergrund. Und aber gleichzeitig die wirklich nervige Steuerung und diese hakelige Menüführung. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wieso sie das nicht wirklich einfach als Point-and-Click-Adventure umgesetzt haben. Also hätte es mir, glaube ich, deutlich besser gefallen am Ende.
Wie haben dir denn die Ballersequenzen gefallen? Weil es gibt ja dann tatsächlich...
Fürchterlich.
Ja.
Also fürchterlich wirklich. Sie haben mich entfernt erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein uraltes Spiel. Ich glaube, das gab es für Konsolen und für den PC auch. Das hieß Blackthorn. Sagt dir das was?
Nee, sagt mir gar nichts.
Auf jeden Fall, ich sag's nur, weil es da auch diese Mechanik gab. Also um das kurz zu erklären, bei diesen Ballersequenzen hat man die Möglichkeit, sich auf Tastendruck in den Hintergrund der Spielwelt zu stellen sozusagen. Und dann wird man nicht mehr getroffen. Punkt. Also man braucht keine Deckung oder so, sondern man stellt sich einfach so in den Hintergrund und dann wird man nicht mehr getroffen und wartet dann eben, bis der Gegner eine Feuerpause macht und dann geht man aus dieser Deckung raus, versucht so schnell es geht, den Laserpointer von der Waffe eben auf den Gegner zu richten, im Idealfall auf den Kopf und dann drückt man ab. Und das ist im Grunde genommen das ganze Kampfsystem und manchmal rennen die halt noch auf einen zu oder so und das war's dann aber.
Also für mich hat sich diese Baller-Sache angefühlt wie so eine Parodie fast. Also als ob halt einer gesagt hätte, hey, ihr habt total das geile Indie-Spiel mit philosophischen Fragen und Science-Fiction und super Atmosphäre, aber it has to have guns. Und dann hat man sich halt hingesetzt und gesagt, ja gut, dann ballern wir halt nochmal, also im wahrsten Sinne des Wortes, dann ballern wir halt nochmal so Ballersequenzen rein. Und völlig unnötig, völlig, irgendwie braucht man nicht. Die sind zum Glück relativ rar gesät, gibt halt, glaube ich, irgendwie so 2, 3, wenn es hochkommt im ganzen Spiel. Die kann man halt dann durchstehen. Gebraucht hätte sie meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Also das ist jetzt gewagt, aber als These wirklich, ich möchte auch nicht behaupten, dass es so ist, aber dieses Spiel wirkt auf mich ein bisschen, als hätte es ursprünglich mal was anderes sein sollen. Also es hätte es wirklich ein Metroidvania, typisches Spiel mal sein sollen. Also eine Art 2D-Metroid. Dazu passen ja im Prinzip auch diese ganzen Fähigkeiten, die man da in dem Anzug hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Fall ist, aber mir fällt ehrlich gesagt kein plausibler Grund ein, wieso man dieses Spiel so machen sollte, wie es jetzt gemacht wurde, wenn es einem denn wirklich um die Atmosphäre und die Geschichte geht, was ja die eigentlichen Stärken dieses Spiels sind.
Also das ist auch auf meiner Seite pure Spekulation, aber das Ende ist ja schon ein Ende und wir verraten es jetzt nicht, aber da steht dann to be continued. Und es war jetzt für mich schon in sich abgeschlossen und habe ich mir gedacht, hä, wieso steht jetzt aber to be continued? Und dann habe ich mal nachgeguckt und dann stand halt wirklich dabei, ja, das ist jetzt irgendwie Part One und die haben ja auch irgendwie einen Kickstarter gehabt und also für mich wirkt das halt so, als ob denen so ein bisschen die Kohle ausgegangen ist. Und dann haben sie gesagt, ja komm, das machen wir jetzt einfach mal so fertig und bringen das schon mal raus und nennen es halt Part One, damit man irgendwie schon mal wieder Geld reinbekommt. Das steht jetzt nirgendwo so bestätigt, aber das ist jetzt nur mal eine Vermutung auf meiner Seite. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, schaltet man ja auch noch gar nicht alle Fähigkeiten frei, die man im Menü hat. Oder habe ich da irgendwas übersehen?
Nee, hast du nicht, glaube ich. Also zumindest habe ich auch nicht alle freigeschaltet. Ja. Es ist, soweit ich das mitbekommen habe, als Dreiteiler angekündigt letztlich. Und das ist jetzt der erste Teil, wobei auch nur dieser erste Teil über Kickstarter finanziert wurde. Das heißt, ob jetzt überhaupt noch weitere Teile erscheinen, hängt im Prinzip von dem Erfolg ab, den es jetzt hat. Beziehungsweise natürlich von Lust und Laune der Entwickler. Und erst dann wird die Geschichte entweder weitergeführt oder auch nicht.
Okay, aber ich fand es trotzdem interessant genug und wirklich, es hat mich doch mehr drüber nachdenken lassen, über diese philosophischen Fragen, dass ich mir dann schon irgendwie wünsche, dass es auch weitergeht.
Weil ja, auf jeden Fall.
Würde es auch den Entwicklern gönnen, dass sie damit Erfolg haben, weil sie halt einfach mal wirklich was, nicht vielleicht unbedingt spielerisch Neues, aber halt von der Story her und diese Ideen, die sie haben und den Twist am Ende und so, das fand ich schon eine coole Sache. Und das hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich habe es nur gesehen, weil es mich eben so an The Swapper erinnert hat. Und dann habe ich gedacht, oh, das musst du mal ausprobieren. Und ich war dann wirklich auch in meiner positiven Grundstimmung gegenüber diesem Spiel sehr bestätigt. Und bis auf diese Kritikpunkte an der Steuerung und die etwas komischen Ballersequenzen lohnt sich trotzdem aus meiner Sicht auf jeden Fall, das mal anzuschauen.
Ja, hat zumindest, als ich das damals gespielt habe, hat das 9,99 gekostet. Das ist wahrscheinlich immer noch so, nehme ich an.
Also und PSN und Xbox Live, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. Kostet auch irgendwie einen Zehner. Also.
Genau, und das ist es auf jeden Fall wert. Also darüber muss man gar nicht reden, glaube ich. Das kann man locker ausgeben dafür. Also wer mit diesen Defiziten beim Gameplay leben kann, der sollte da zugreifen, wenn er ein bisschen Interesse für solche Themen denn hat.
Ja, und also wie gesagt, das kann man wirklich auch, ich sag mal, ignorieren, weil die Ballersequenzen und das andere ist zum Glück nicht so frustig, dass man jetzt sagt, hey, da brauchst du 20 Anläufe, sondern ich habe die eigentlich alle beim ersten Mal geschafft. Es war halt nur irgendwie nervig und unnötig, aber es war jetzt ja, nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, das hätte mich jetzt gestört und ab dem Moment hätte ich jetzt die Lust am Spiel verloren, im Gegenteil.
Ja, stimmt. Also das wäre tatsächlich furchtbar, wenn das den Spielverlauf dann unterbrechen würde, so richtig, weil es nicht schaffbar ist, aber das ist nicht der Fall. Also man kriegt es schon hin, hat halt nur eigentlich keinen Bock drauf.
Das stimmt, ja. Wie haben dir denn diese ganzen Verzerreffekte und sowas gefallen? Die arbeiten ja ganz viel mit diesen, so dass sie so Abstürze simulieren, also Abstürze des Rechners und irgendwie, dass die Schrift verzerrt wird und die Grafik auf einmal so diesen komischen, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Effekt, dass das so drei Farben bekommt, also so dieses Farbspektrum sich so aufsplittert, dieses Rot-Grün und was das andere
ist. Ja, wie wenn so eine DVD hängen bleibt.
Ja, genau.
Das mochte ich sehr gern, tatsächlich. Ich fand auch da irgendwie, dass das ein bisschen die Immersion verstärkt, die es da gibt. Also man fühlt sich ein bisschen mehr in der Spielwelt tatsächlich dadurch. Das mochte ich echt gern. Also das ist ein bisschen seltsam, weil man das Ganze ja in der dritten Person sieht natürlich. Also man sieht ja die Spielfigur zweidimensional rumlaufen und trotzdem sieht man die Welt teilweise halt irgendwie durch ihre Augen. Und das ist, man fragt sich ein bisschen warum, aber ja, also ich fand auf jeden Fall, das verstärkt die Atmosphäre, die das Spiel hat, deutlich.
Ja. Okay, cooles Ding, auf jeden Fall ausprobieren, weil, wie du richtig gesagt hast, für einen Zehner sollte man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Und wir haben ja auch im Vorfeld gesagt, gibt's wirklich für alle Plattformen, also für alle Konsolen und PC und so.
Selbst für Wii U.
Selbst für Wii U, ja. Und also das heißt, da wird man irgendeine dieser Plattformen, glaube ich, haben die Leute zu Hause, wenn sie Insert Moin hören. Also da gibt's eigentlich keinen Grund, dass man jetzt sagen kann, nee, tut mir leid, kann ich jetzt nicht spielen. Nur, weiß nicht, ob da noch was geplant ist, nur die iOS und Android-Leute bleiben aktuell zumindest außen vor, aber gut, weiß man nicht, wie sie die Steuerung da verhunzen würden mit.
Ja, mich würde tatsächlich immer interessieren, wie es denn am PC überhaupt ist. Also ob man da mit der Maus besser durch diese Menüs durchkommt.
Ich habe keine Ahnung, ich vermute, aber das ist wirklich nur eine Vermutung, dass man halt die Figur mit WASD steuert und dann mit der Maus die Blickrichtung festlegt. Und wenn man dort auf ein Item klickt, dann klickt man halt diese Symbole an. Und diese Steuerung haben sie mehr oder weniger 1:1 auf den Controller portiert, weil eine andere Erklärung, warum man dieses komische Interaktionsmenü so öffnen muss, kann ich mir eigentlich nicht erklären. Ich vermute, es liegt dran, mit einer Maus ist natürlich einfach. Mit einer Maus hast du halt, öffnet sich an jedem Interaktionspunkt halt diese drei Buttons und dann klickst halt einen davon an.
Ich glaube, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich nämlich, ich habe vor Urzeiten mal, glaube ich, eine Beta war das davon, von The Fall gespielt. Und auch für Superlevel dafür geschrieben. Und das war, glaube ich, eine PC-Version, auf jeden Fall. Und da war es, ja, da war es so.
Okay, das war ja, genau so. Das ist ja dann tatsächlich wahrscheinlich die Erklärung dafür.
Ja.
Gut, Markus, alles klar. Deinen Test kann man auf eurogamer.de nachlesen.
Genau.
Den verlinken wir dann nochmal. Und für die Leute, die das nicht googeln wollen, weil, wie gesagt, ihr kriegt erst den Film und die Serie und dann ist es, bis ihr das findet, einfach mal bei uns im Blogpost schauen. Da gibt's den Link zu der Webseite und dort findet man auch die Links, wo man es kaufen kann oder halt gleich im PSN oder sowas schauen. Da findet man es auch auf jeden Fall. Weil doch, den Film und die Serie könnte es wahrscheinlich da auch geben als Suchergebnisse. Das kann wahrscheinlich auch sein. Gut, Markus, alles klar. Dann schöne Grüße nach Nürnberg und
danke.
Jawohl, wir hören uns bald wieder.
Genau, mach's gut.
Ciao.
Tschüss.